1978, just in dem Jahr ihres Todes, erschien die englischsprachige Ausgabe des zentralen Buches von Ilona Duczynska-Polani, Der demokratische Bolschewik, auf Englisch. In seinem Vorwort würdigte Eric J. Hobsbawm, der bekannte marxistische englische Historiker, Duczynskas Hingabe für die Cause of Liberation of Mankind and her unbroken but never uncritical enthusiasm for socialism. Mit diesen Worten möchte auch ich die kurze biografische Skizze über Ilona Duczynska-Polani, der Ehefrau von Karl Polani, einleiten. Geboren wurde Ilona Duczynska im Jahr 1897 in Maria Enzersdorf. Sie kam aus einer gutbürgerlichen, adeligen, aber verarmten Familie. Ihr Vater, Alfred Ritter von Duczynski, war Oberoffizial bei der Kaiser Ferdinand Nordbahn und, wie sie selber in einem Lebenslauf 1971 betonte, nebenbei Privatgelehrter, Erfinder, Atheist, aristokratischer Anarchist. Ihre Mutter, Helene Bekasi, kam aus einer ungarischen Gutsbesitzersfamilie. In ihren autobiografischen Texten betont Duczynska die rebellische Natur ihres Vaters bzw. sozusagen die genealogische Tradition der Revolution. Die Familie des Vaters hat 1830-31 am polnischen Aufstand teilgenommen. Die Familie der Mutter allerdings war 1848-49 im Revolutionsjahr in den ungarischen Kämpfen beteiligt. Aber nicht nur die familiäre Tradition, sondern auch ihre vor allem außerschulische Bildung und die Bibliothek ihres Vaters spielten eine Rolle. So hatte sie schon in ihrer Kindheit und frühen Jugend die klassischen Schriften, wie zum Beispiel Bebels Die Frauen des Sozialismus, gelesen. Aber auch andere Schriften, wie zum Beispiel Büchner, brachten ihr Eigensinnigkeit, Sozialismus und eine gewisse Art von Rebelligkeit näher. Diese hat es ja auch in ihrer Schullaufbahn ausgezeichnet. So berichtet sie etwa von Zusammenstößen im Badener Mädchenlyzeum im Religionsunterricht, weil sie sich zum Atheismus bekannte, oder betonte, dass sie im sehr idealistisch-nationalistisch eingestellten Landeserziehungsheim in Fulda verlassen musste, weil sie die Rote war und sie schließlich auch wegen ihrer kriegsgegnerischen Einstellung Ende 1914 immer wieder aneckte. 1915 schließlich legte sie in Baden an der Oberrealschule die Matura ab als Externistin. Studieren konnte sie dann in Zürich, Zürich war ja das europäische Zentrum kriegsgegnerischer Tätigkeiten und von linksradikalen Akteuren, Akteurinnen während des Ersten Weltkrieges, in Kontakt mit diesen Kreisen kam. Und sie berichtet das zum Beispiel in einem Interview, das sie mit der österreichischen Historikerin Isabella Ackerl in den 70er Jahren für den ORF geführt hatte. Also auch eines der zentralen Erweckungsmomente in ihrem Leben als Revolutionärin bzw. Sozialistin. So kam sie etwa mit Henrik Lauer in Kontakt, der sie in Kreise rund um Balabanova einführte. Und in dieser sozialrevolutionären Stimmung, der sich Zürich oder viele Linke in Zürich und dann noch Duczynska befand, beschloss sie, ihr Studium in Zürich abzubrechen und zurückzukehren, zuerst nach Wien und später weiter nach Ungarn. In diesem Interview mit Isabella Ackerl, das wirklich sehr aufschlussreich und interessant ist, berichtet sie, wie sie Grüße aus Zürich mit nach Wien bringt und sich dann dort in Wien mit den Kreisen der Sozialdemokratie trifft, die noch am ehesten aufgeschlossen waren für nicht nur für Antikriegspositionen, sondern auch für eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Habsburgerreich und sich für einen Neubeginn in der Gesellschaft interessierten. So waren das unter anderem Therese Schlesinger mit ihrer Tochter Anna Frey, aber auch Käthe Pick, später Leichter, oder auch Anna Strömer, die zu den Gründungsmitgliedern der Kommunistischen Partei später gehören sollte. Doch wie sie dann Ackerl berichtet, war ja die Stimmung nicht radikal genug. Und so zog sie weiter nach Budapest, schloss sich dort dem Studentenclub Galilei an, der im Übrigen auch von Karl Polanyi mitgegründet worden ist, den sie aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennengelernt hatte. Gemeinsam mit ihrem später ersten Ehemann Tivadar Sugar gründet sie eine eigene kleine Gruppe abseits von Galilei, um tatsächlich mehr in Aktion zu treten, wie sie das nannte. Sie haben eine Druckermaschine organisiert und im Zimmer von Duczynska Antikriegsflugblätter gedruckt, haben Soldaten und Arbeiter versucht zu agitieren für einen großen Streik gegen den Krieg und weitere Aktionen durchgeführt. Obwohl sie das alles sehr clandestin gemacht haben, ist allerdings die Polizei der Gruppe auf die Spur gekommen. Und so wurde dann auch schließlich Anfang des Jahres 1918 Ilona Duczynska verhaftet, ins Gefängnis gebracht und später auch im September 1918 in einem Hochverratsprozess zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Durch das Ende des Krieges und die damit zusammenhängenden revolutionären Umbrüche in fast allen Gebieten der Habsburger Monarchie wurde Duczynska schließlich dann auch befreit. Wieder in Freiheit ist sie der Kommunistischen Partei Ungarns beigetreten, hat sich dann allerdings aufgrund ihres anhaltend schlechten Gesundheitszustandes zurückgezogen. Jedoch, Duczynska konnte es dann sich nicht nehmen lassen, während der Räterepublik, der ungarischen Räterepublik, sich wieder zu engagieren. So war auch ihr Ehemann Sugar zunächst Vizepräsident des Soldatenrates und dann im Kabinett von Béla Kun aktiv. Auch sie war in der ungarischen Räterepublik tätig und hatte Funktionen inne und ist schließlich über die Schweiz, wo sie als Redakteurin gearbeitet hatte, dann auch nach Moskau gelangt. Der Aufenthalt in Moskau war allerdings recht kurz. 1920 kehrte sie in clandestiner Weise nach Wien zurück. Und dort wurde ihr über Kontakte von Eugenia Schwarzwald, eine sehr bekannte Frauenrechtsaktivistin und Pädagogin in Wien, eine Wohnmöglichkeit in Mödling vermittelt, in einem Haus, in dem mehrere ungarische Kommunisten wohnten, unter anderem auch Karl Polanyi, den sie dann dort auch persönlich kennenlernte. Das Verhältnis von Duczynska zur Kommunistischen Partei in diesen Jahren lässt sich als durchaus gespannt bezeichnen. Sie wurde schließlich auch wegen Verletzung der Parteidisziplin 1922 ausgeschlossen. Auslöser dafür war ein Artikel, den sie veröffentlicht hatte, und zwar in der Zeitschrift Unser Weg vom deutschen Kommunisten Paul Levy und den Dissidentenkommunisten Paul Levy herausgegeben. In diesem Artikel hat sie recht stark die Tendenzen der ungarischen Kommunistischen Partei kritisiert, die ihrer Meinung nach Parteidemokratie verunmöglichten und, wie sie später selber es nannte, bereits eine Kritik am Stalinismus bedeutet hatte, bevor es ihn sozusagen noch gegeben hatte. Es scheint, dass sie nach dem Ausschluss aus der Partei jegliche parteipolitischen Aktivitäten damit auch eingestellt hatte. Allerdings trat sie dann mit ihrem nunmehr zweiten Ehemann Karl Polanyi der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei. 1923 kam ihre gemeinsame Tochter Kari in Wien zur Welt. Allerdings 1927, nach dem Justizpalast Brand und den damit zusammenhängenden, gewaltvollen, niedergeschlagenen Demonstrationen, hat sich auch Ilona Duczynska wieder politisch engagiert und unter anderem mit einer kleinen Gruppe an Vertrauten Flugblätter an die Sozialdemokratie gedruckt, die zu einer verstärkten Handlung aufriefen. In dieser Stimmung der zugespitzten innenpolitischen Lage hat sich einmal mehr Tuschinska dafür eingesetzt, einen Weg des offensiven Auftretens gegen den Faschismus und gegen Polizeigewalt zu wählen. Dieses Flugblatt allerdings widersprach der Linie der Partei und somit wurde ein weiteres mehrstufiges Ausschlussverfahren gegen sie eingeleitet, diesmal für einen Ausschluss aus der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Dass sie gemeinsam mit anderen Genossinnen, die auch zur KPE gehörten, in den sogenannten Antifaschistenkomitees engagiert waren, war dann ein weiterer Grund für den Ausschluss. Mit der sogenannten Selbstausschaltung des Parlaments, der Errichtung des austrofaschistischen Ständestaates und dem Bürgerinnenkrieg 1934 ging die Erste Republik zu Ende und die Ilona Tuschinska, obwohl ihr Ehemann Karl Polanyi nach England emigrierte, blieb in Wien und engagierte sich im Widerstand. 1936 schließlich kehrte sie dann Wien den Rücken zu und ging ebenfalls nach England. Auch dort engagierte sie sich weiter gegen Faschismus und Nationalsozialismus. So war sie etwa für die Royal Aircraft Establishment als Ingenieurin tätig und nahm 1940 die englische Staatsbürgerinnenschaft an. Als Karl Polanyi 1947 eine Gastprofessur an der Columbia University erhielt, folgte sie ihm nach Nordamerika. Allerdings konnte sie aufgrund ihrer ehemaligen kommunistischen Parteimitgliedschaft nicht in die USA einreisen und zog nach Kanada, Peking. In den letzten 20 Jahren ihres Lebens pendelte sie immer wieder zwischen Kanada, Österreich und Budapest hin und her und engagierte sich auch im realsozialistischen Ungarn für eine Pluralisierung und Öffnung der Gesellschaft. Warum ist es von Interesse, von Ilona Tuschinska-Polanyi zu sprechen? Abgesehen davon, dass sie ein äußerst spannendes und abwechslungsreiches Leben geführt hatte. Ich denke, am Beispiel ihres Lebens lassen sich mehrere sehr zentrale Dinge zeigen. Zunächst einmal steht sie doch paradigmatisch für viele Frauen, die in den revolutionären Umbrüchen im Ersten Weltkrieg und danach sich sehr aktiv und enthusiastisch für eine bessere Welt, eine bessere Gesellschaft eingesetzt haben, die sich innerhalb von Parteistrukturen, aber auch außerhalb engagiert haben und deren Vermächtnis heute nahezu unbekannt ist. Sie steht insofern auch für eine Generation an jungen Frauen, die sich transnational und auf mehreren Kontinenten hinweg kontinuierlich politisch engagiert haben. Sie ist aufgrund ihrer Schriften, denke ich, auch sehr lohnenswert wiederzuentdecken. Sie ist nicht nur eine jener wenigen Frauen, die sich sehr bewusst und immer wieder seit den 20er Jahren zur Frage von Gewalt in der Politik geäußert haben, und zwar durchaus komplex und ambivalent. So hat sie auf der einen Seite in ihren Schriften, aber auch in ihren Selbstzeugnissen durchaus ein positives und produktives Verständnis von Gewalt als Mittel, politische Veränderungen durchzusetzen. Auf der anderen Seite hat sie eine Kritik an Gewalt formuliert, wenn diese auf Kosten von Pluralität, Demokratie und Menschlichkeit geht und damit all das, wofür Revolutionäre kämpfen, unmöglich macht. Auf der anderen Seite macht sie in ihren Schriften Eigensinn, Pluralität, Widerständigkeit und Demokratie immer wieder sehr stark. Ich denke, damit ist sie nicht nur in den 70er Jahren für viele junge Vertreter der außerparlamentarischen Opposition von Interesse gewesen, sondern ist vermutlich auch für die heutige Generation lohnenswert wieder zu entdecken. Am Ende ihres Lebens hatte Ilona Tuschinska in ihrem Buch »Der demokratische Bolschewik«, dass ich schon zu Beginn zu sprechen gekommen bin, das Modell des sozialistischen Revolutionärs entworfen, wie es, so denke ich, retrospektiv auch als ein später Entwurf für ihren eigenen Aktivismus gelesen werden kann. Dieser vermittelt zwischen der Sphäre der Macht, wie sie schreibt, in der Organisation, Taktik, Strategie, alle institutionellen gesellschaftlichen Gebilde legen, und der Sphäre der Menschlichkeit, und zwar die Gemeinschaft der Kämpfenden, die von der ersten Stunde der Staatsgründung an die Institutionen durchdringt, als ein wahrer Antikörper im Leib der Bürokratie, spontane Initiative auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Zentral ist dabei, wie sie betont, die Verbindung der beiden Sphären. Und damit möchte ich auch schließen mit diesen Worten. Denn Macht ist unvermeidlich, Menschlichkeit ist unabdingbar.